Hey, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Mission Glück. Mein Name ist Susanne van de Sand und ich freue mich riesig, heute diese Folge mit dir zu teilen, denn sie ist eine besondere Folge, wie ich finde, die allererste Interviewfolge. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass ich eben nicht nur Folgen aufnehmen werde, in denen ich meine Gedanken mit dir teile oder Tipps gebe, sondern dass ich eben auch Menschen einladen werde, die mich in irgendeiner Form begeistert, inspiriert haben und die einfach eine besondere Geschichte zu erzählen haben. Und so eine besondere Geschichte hat auch Silke Bartel zu erzählen. Und Silke ist Yoga-Lehrerin, Personalerin, Mama, Führungskraft, also macht ganz, ganz viele Dinge. Und ich kenne sie jetzt seit 2006, da war sie meine Chefin in einem Praktikum und hat mich damals schon wahnsinnig beeindruckt durch ihre Kraft, durch ihre Power. Also sie ist wirklich so der Inbegriff einer Powerfrau, wie man sie sich so im Bilderbuch vorstellt. Und deswegen freue ich mich riesig, dass ich mit Silke die Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen, was in ihrem Leben bisher so die Strategien waren, die sie verfolgt hat. Und sie erzählt darüber, in welchen Situationen sie sich einfach einen Plan B zulegen musste, weil sie komplett anders geplant hatte. Sie erzählt auch, was Yoga damit zu tun hatte. Und sie erzählt auch, wann sie für sich gemerkt hat, dass es Zeit ist, sich externe Hilfe zu holen und mit welchen Themen sie sich gerade so beschäftigt. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und vor allen Dingen ganz viel Inspiration. So, jetzt läuft es. Ja, finde ich nämlich super cool, weil mein allererstes Interview jetzt mit der lieben Silke Bartel. Und ja, Silke kenne ich jetzt mittlerweile, ich darf sagen, oder? Seit mehr als 12 Jahren.
Boah, das ist echt lang.
Das ist echt lang. Ich habe letztes Mal überlegt, seit 2006 sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Und seitdem immer wieder. Und ja, wir sprechen heute mal so ein bisschen über deine Geschichte, über deinen Werdegang. Mhm. Und ich fände es super cool, wenn du jetzt erstmal ein bisschen erzählst, wie du dich jetzt gerade im Moment beschreiben würdest.
Wie ich mich jetzt gerade beschreiben würde? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr geehrt, dass ich dein erstes Interview bin. Ja. ja, also ich fange mal an mit mir. Ich bin Silke, ich bin jetzt 46 Jahre alt und habe eine 19-jährige Tochter, weil das ist ein guter Rahmen für das, was mich im Moment bewegt. Mhm. Die Tochter zieht jetzt aus und geht zum Studium nach Freiburg. Wir haben zwar schon mit einem Au-pair-Jahr in England geübt, aber es ist für mich gerade halt dieser Wandelprozess von da nochmal loslassen, in einen ganz neuen Lebensabschnitt einzusteigen. Und ich habe so ein bisschen im Moment das Gefühl, ich bin so im luftleeren Raum unterwegs und das habe ich als geplanter Mensch gar nicht
so richtig, ne? Gerne.
So gegen die Strukturen und so.
Ja, es passt irgendwie gar nicht gut. Okay. Ja. Und beruflich, wie würdest du dich gerade beschreiben?
Ich bin Personalleiterin in einem IT-Unternehmen und das macht mir auch super viel Spaß, weil da ganz viel in Bewegung ist, viel auch in Richtung neue Arbeit geht. Ich merke aber mehr und mehr, ich will einfach nicht mehr 8 Stunden im Büro sitzen und habe eben noch so ein zweites Standbein, dass ich nämlich Yoga-Lehrerin bin und mir das tierisch viel Spaß macht. Und ich weiß gleichzeitig auch, ich würde weder nur den einen noch nur den anderen Job machen wollen. Ich bin so ein Mensch, der immer viel Input braucht, viele unterschiedliche Sachen. Aber da merke ich, dass ich im Moment so auf einem Weg bin zu gucken, vielleicht kann ich das irgendwie noch ein bisschen besser aneinander angleichen, besser miteinander verbinden, weil ich auch merke, so in dem einen profitiere ich von dem anderen.
Okay, also ziemlich viel los gerade, höre ich so raus.
Wobei, wenn ich mich so die letzten 25, 30, 35 Jahre zurück erinnere, kann ich mich an sehr wenig Zeiten erinnern, wo ich gesagt hätte, ach nö, bei mir ist gerade nichts los.
Das war irgendwie immer abenteuerlich.
Es ist irgendwie immer ein bisschen Action in meinem Leben.
Es war ein super Bogen, weil dann würde ich sagen, gehen wir doch mal genau dahin. Du hast jetzt sogar 25, 30 Jahre. Also wenn wir mal zurückgehen in die Schulzeit, Silke in der Schulzeit, was wollte Silke in der Schulzeit denn werden? Kannst du dich daran erinnern?
Also es kommt natürlich darauf an, wo wir anfangen in der Schulzeit. Also Als relativ junges Mädchen war ich steif und fest davon überzeugt, dass ich ganz bestimmt prima Ballerina an der Wiener Staatsoper werden werde. Mhm. Mit so 10, 12 habe ich gemerkt, es gibt da gewisse körperliche Begrenzungen, die das Ganze recht unrealistisch machen, aber bin dem Tanz natürlich trotzdem ein Stück weit verbunden geblieben und habe auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, da tatsächlich einen Beruf draus zu machen. Aber so mit 15 wollte ich unbedingt Anwältin werden, weil ich wollte gerne einen dunkelgrünen Jaguar mit cremefarbenen Ledersitzen fahren. Und hatte ich das in Verbindung gebracht mit Anwälten?
Okay, irgendwann in den 80ern aus irgendeiner lustigen Sendung? Oder?
Nee, wir hatten tatsächlich in der Schule eine Rechtskunde-AG, okay, wo ein Rechtsanwalt uns eben ja, so eine Mini-Einführung gegeben hat. Und der fuhr so einen dunkelgrünen Jaguar. Und für mich war irgendwie klar, Anwälte fahren so ein cooles Auto. Und irgendwie das Thema fand ich auch spannend. Ich werde Anwältin. Auch das habe ich relativ schnell an den Nagel gehangen, so als Gedanken.
Und du hast ja dann Abi gemacht, dann musstest du ja schon relativ konkret werden. Also Ballerina war es nicht, genau. Anwältin auch nicht so cool. Ja. Was ist es dann geworden?
Ja, dann habe ich Abi gemacht und war das brave Mädchen und habe erstmal eine Bankausbildung gemacht, weil meine Eltern ganz fest davon überzeugt waren, das ist was Solides, das ist ein Job fürs Leben und danach kannst du immer noch gucken, ob du studieren gehen willst und ob du vielleicht was mit Richtung Tanz machst oder ob du dann noch Jura studierst hinterher, was auch immer. Und also aus heutiger Sicht frage ich mich, warum ich das gemacht habe, aber rückblickend glaube ich, war es auch ein ganz guter Weg, eine gute Schule für mich und habe dann eben diese Bankausbildung gemacht. Bin auch ein paar Jahre in der Bank geblieben. Eigentlich war für mich immer klar, ich gehe auf jeden Fall studieren. Damals hieß es aber, oh, wir haben ein tolles Förderprogramm für besonders talentierte Menschen und willst du da nicht teilnehmen? Und klar hat mich das gereizt und es hat mich auch gereizt, Geld zu verdienen. Das Förderprogramm war dann doch nicht so toll, wie es hätte sein sollte. Und irgendwann hatte ich immer mehr auch mit Magenschmerzen zu kämpfen und habe dann halt überlegt, ob das denn wirklich so das Richtige ist für mich. Ich habe schon da so immer mal die Fühler Richtung so Weiterbildungsthemen, Personal und Ähnliches ausgestreckt, aber es war es letztlich dann doch nicht. Und aus privaten Gründen wollte ich nach Aachen umziehen. Ich komme ursprünglich aus Köln. Und der Klassiker, mein jetzt Ex-Mann, aber war E-Technik-Student.
Das macht man ja in Aachen. Was auch sonst. Die andere Option wäre noch Maschbau gewesen,
genau. Es war E-Technik. Und ich bin dann nach Aachen gegangen und dann war für mich so das erste Mal, dass ich überlegt habe, okay, du machst jetzt sowieso was anders in deinem Leben. Willst du dich jetzt bei der Bank in Aachen bewerben und gucken, ob du da weitermachen kannst? Oder sagst du einfach, du ziehst einen Schlussstrich und gehst studieren? Und dann habe ich mich für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften entschieden. Total spannend, super viel mit Tanz zu tun, aber das fand ich irgendwie logisch und habe gedacht, ah ja, das könnte auch gut für mich passen. Und so habe ich dann da die beruflichen Weichen einfach nochmal ein Stück weit neu gestellt.
Okay, das war ja dann auch so ein bisschen ein Stück weit weg, auch von dem, du hast vorhin gesagt, ich war das brave Mädchen. Bedeutet, für dich war das auch so ein Stück weit, ich mache es den Eltern jetzt recht oder ging es eher in die Richtung, na, die werden schon wissen, was gut für mich ist oder was würdest du sagen, was war damals so dein Beweggrund zu sagen, okay, dann mache ich das mit der Bank?
Ja, also ich glaube, es war damals tatsächlich, ach ja, die werden schon wissen, was gut ist, plus, nee, in den Konflikt muss ich jetzt irgendwie nicht reingehen, mich mit meinen Eltern total zu zerstreiten und tatsächlich auch dem Gedanken, naja gut, wenn du eine Ausbildung hast, dann hast du ja erstmal irgendeine Sicherheit für dich selber und dann kannst du ja immer noch weiter gucken.
Und du hast auch eben gesagt, dass irgendwann so diese Magenschmerzen dann aufkamen. War das von jetzt auf gleich oder hast du das so schleichend irgendwie gemerkt, am Anfang gar nicht oder?
Also am Anfang gar nicht und das war schleichend, aber ich meine, gut, es war eben auch eine Zeit, ne? Ich sage jetzt mal, ich war noch relativ jung, Anfang 20, ich habe zu der Zeit noch geraucht, ich habe literweise Kaffee getrunken, ich war auch das ein oder andere Mal feiern, also es könnte auch so ein bisschen mit dem Lebenswandel zu tun gehabt haben, aber ich merkte halt so dieses, ich stehe morgens auf und mir ist übel, weil ich zur Arbeit gehen muss und das war für mich ein ganz klares Zeichen, hier stimmt was nicht und da musste mal drüber nachdenken.
Also ein ganz klares Indiz, irgendwas zu verändern.
Ja. Ja. Ja, ganz genau.
Und die Entscheidung, dann das Studium aufzunehmen, würdest du sagen, hast du das bereut oder war das genau der richtige Schritt dann auch?
Nee, das war genau der richtige Schritt, ja. Also das ist was, ich hätte irgendwie immer studieren wollen, ich habe zwar während des Studiums gemerkt, ach nö, eigentlich arbeite ich doch lieber praktisch, als mir das theoretische Wissen anzueignen. Aber dafür musste ich es ja mal gemacht haben, um das zu wissen. Mhm. Und von daher, das würde ich jederzeit wieder so machen. Mhm.
Wenn ich jetzt ein bisschen rechne und du jetzt eben von deiner Tochter erzählt hast, dann muss die irgendwann so in der Zeit entstanden sein, oder?
Ja, das ist richtig. Also ich habe tatsächlich mir das Studium selbst finanzieren müssen, weil meine Eltern gesagt haben, du bist ja total bescheuert, deinen bombensicheren Job in der Bank an den Nagel zu hängen. Kleine Fußnote, die Bank ist mittlerweile pleite und die gibt es nicht mehr. Also so bombensicher war der Job doch nicht, aber das dachte man eben damals so. Und haben mich zumindest in der ersten Zeit des Studiums nicht unterstützt und haben gesagt, das musst du selber hinkriegen. Also musste ich mir einen Job suchen und hatte dann das große Glück, in der Uni einen Zettel zu finden, dass bei Lind und Sprüngli jemand für die Personalabteilung gesucht wurde.
Och,
und dann habe ich gedacht, auch Personal fand ich schon immer ganz spannend, wäre ja vielleicht okay. Und Schokolade ist echt richtig gut und vor allem Lind-Schokolade ist richtig gut. Mach das mal. Und da bin ich eben eingestiegen, habe während des Studiums schon relativ viel da gearbeitet, hauptsächlich in der Personalabteilung, habe aber auch schon mal Urlaubsvertretungen gemacht, habe mich da auch sauwohl gefühlt. Und als ich dann das Vordiplom quasi fertig hatte, wurde ich überraschend schwanger.
Mhm.
Ungeplant, zuerst auch ungewollt, aber der Moment war bei mir eh vorbei, als ich den Herzschlag des Kindes gesehen habe. Da, ab dem Moment war alles klar. Ja, und dann stand ich da, so wie meine Eltern vorhergesagt hatten, mit einem nicht abgeschlossenen Studium und schwanger und auch noch unverheiratet. Ja, und habe dann eben meine Tochter bekommen.
Mhm. Jetzt hattest du ja damals den Partner, das heißt, ihr habt euch irgendwie dann auch überlegen müssen, wie ihr das Ganze jetzt dann finanziert und auf die Beine stellt. Gab es da einen Moment, wo du gedacht hast, oh je, ich sag mal, Thema Zukunftsangst?
Also mehr als einen Moment gab es da, natürlich. Mein Partner hatte sich während des Studiums bei ihm auch selbstständig gemacht in der IT. Das lief auch ganz gut und wir hatten schon so die Idee von, das wird auch gut funktionieren, das wird auch finanziell funktionieren. Ich kann ja auch erstmal zu Hause bleiben und mich um das Kind kümmern und das passt schon alles irgendwie. Aber wenn du selbstständig bist, hast du natürlich immer im Hinterkopf, wenn da jetzt Aufträge wegbrechen, was ist dann?
Mhm.
Also unsere Strategie war tatsächlich auch, dass ich immer weiter gearbeitet habe. Also ich meine, zu der Zeit gab es ja eh noch nicht so ein Elternzeitmodell, wie es das jetzt gab. Und ich habe eigentlich schon relativ schnell nach der Geburt angefangen, und das ging eben da auch sehr gut, von zu Hause zu arbeiten. Also ich bin dann immer mit meinem Kinderwagen durch die Stadt geschoben, habe mir so einen Stapel Bewerbungen in den Kinderwagen geladen und habe dann zu Hause die Absagen geschrieben und die hat dann jemand geholt und zur Post gebracht und solche Geschichten. Das ging halt ganz gut, so dass ich eben zumindest ein kleines Einkommen, also heute wäre es eine geringfügige Beschäftigung, dass ich das immer hatte. War mir persönlich auch immer wichtig, dass ich mein eigenes Geld habe und das Gefühl habe, ich kann auf eigenen Füßen stehen.
Mhm. Warum war dir das so wichtig?
Ah, ich bin ja so ein, ich muss alles alleine können, Mensch.
Ah, okay.
Und deswegen war mir das wichtig, dass ich da eben auch so meinen Part habe. Mal ganz abgesehen davon, dass ich aus heutiger Sicht auch sage, es ist einfach super wichtig, als Frau auch daran zu denken, irgendwie dran zu bleiben, zu gucken, dass man weiter in die Rentenversicherung einzahlt, so man denn dran glaubt, dass man noch Rente bekommt aus der staatlichen Rente, aber eben auch in der Sozialversicherung ist, weil du weißt einfach nie, was passiert. Und das muss jetzt nicht sein, dass man sich trennt. Es kann auch sein, dass einer der Partner krank wird, dass irgendwelche Gründe entstehen, weswegen du irgendwann einfach auch darauf wieder zurückgreifen musst. Und naja gut, ich bin einfach freiheitsliebend und selbstständig und musste das haben für mich.
Mhm. Also relativ schnell wieder gearbeitet heißt wann ungefähr?
Mit diesem Zuhausearbeiten habe ich angefangen, da war meine Tochter so 6, 8 Wochen alt.
Mhm.
Und wenn die geschlafen hat, die Zeit habe ich dann genutzt, um mal ein Stündchen am Rechner zu sitzen. Ich habe auch Präsentationen vorbereitet, also alles Sachen, die eigentlich zeitunkritisch waren, die ich aber gut machen konnte, um die Kolleginnen da zu entlasten.
Mhm. Und wie hat dein Umfeld in dem Moment reagiert, dass du so schnell wieder in den Beruf zurückgekehrt bist?
Da ich das ja zu Hause gemacht habe, war das noch kein so großes Thema. Das kam dann eher ein bisschen später. Also wir haben dann, weil damals gab es ja auch noch keine U3-Kita-Plätze, uns zu 4 Müttern zusammengetan und haben sowas wie eine Mini-Spielgruppe gegründet, wo wir eben an 2 Vormittagen die Woche die Kinder ausgetauscht haben. Das heißt immer 2 Mütter mit 4 Kindern. Und mit der einen Mutter und eben auch die Kinder untereinander haben sich so gut verstanden, dass wir da einen ganzen Tag draus gemacht haben. Mhm. Das heißt, wenn ich Spielgruppendienst hatte, hatte ich den Sohn dann auch noch am Nachmittag. Und wenn sie den Spielgruppendienst hatte, hatte sie meine Tochter noch den ganzen Nachmittag. So dass ich einen freien Tag die Woche hatte. Und da habe ich sofort gesagt, den Tag will ich nutzen, um wieder ins Büro zu gehen. Und das war schon so der erste Anflug von, deine Tochter ist aber erst ein Jahr alt, du Rabenmutter.
Ah, okay. Hat man dir das so offen oder so offensichtlich gesagt oder hast du das eher so zwischen den Zeilen mitbekommen?
Also ich habe es eher zwischen den Zeilen mitbekommen, wobei einzelne Personen eben auch gesagt haben, sowas wie, bist du denn sicher, dass du das schon machen möchtest? Kannst du das denn schon tun? Die ist doch noch so klein und wie funktioniert das denn? Und alle haben relativ schnell gesehen, es funktioniert ganz hervorragend und zwar ohne das Kind irgendwie zu schädigen.
Also das heißt, du hast relativ offensiv dann auch reagiert und deinen Standpunkt so dargestellt, ja. Und dann war das für dich auch klar. Also du ja. hast dich da nicht von verunsichern lassen nee. Oder ins Boxhorn jagen lassen oder nee. So.
Also das ist glaube ich, was bei mir ganz normal ist, dass ich, wenn ich mich für was entschieden habe, das auch sehr klar vertrete. Also ein anderes Beispiel ist auch, als ich schwanger war, sind alle wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass wir heiraten würden.
Okay.
Und da habe ich gesagt, nee, warum? Es gibt für mich keinen Grund, warum ich heiraten sollte. Das Kindschaftsrecht ist so, dass der Vater das Sorgerecht haben kann, das heißt, dem einem Ehemann gleichgestellt wäre. Und warum? Mhm. Wenn ich heirate, möchte ich heiraten, weil ich liebe und geliebt werde und nicht, weil ein Kind unterwegs ist. Mhm. Also nicht da musste ich auch vielen Leuten das sehr oft erklären.
Mhm. Okay. Aber es scheint ja funktioniert zu haben, weil ja. die Kritiker dann ja auch irgendwie verstummt sind, habe ja. ich jetzt so rausgehört. Ne?
Ja.
Okay. Und ja, was würdest du sagen, war dann so im weiteren Verlauf so ein Knackpunkt irgendwie in der ja, Entwicklung oder in der Erziehung dann auch? Weil ihr habt euch ja dann auch später getrennt und dann standst du auf einmal alleine da mit einem Kind. Wie alt war deine Tochter damals?
Damals war sie 10, als wir 10? Uns getrennt haben. Mhm. Ja. Was daran eben das Schwierige war tatsächlich, also ich hatte vorher schon einen Knackpunkt, nachdem ich dann insgesamt 10 Jahre bei Lind gewesen war. Dann, ich habe irgendwann entschieden, mein Studium an den Nagel zu hängen und zu sagen, die Zeit, die ich gewinne durch die Kinderbetreuung, die ich habe, die investiere ich lieber, um weiter ins Büro zu gehen, meinen Job zu machen. Und eben nicht, um ein Studium abzuschließen, um den gleichen Job zu machen, den ich jetzt sowieso mache. Mhm. Fand ich irgendwie unlogisch.
Macht nicht so viel Sinn.
Nee, genau, machte für mich nicht so viel Sinn. Wobei mir das auch immer wieder vor die Füße fällt, aber ist ein anderes Thema. Und ich hatte mich dann entschieden, eben bei Lind zu kündigen und auf eine Teilzeitstelle zu gehen in einem ganz kleinen Familienunternehmen. Und habe dann eben entschieden, dass ich mich trennen möchte. Und da war meine Tochter 10. Und wir hatten gerade ein Haus gekauft.
Okay.
Und ich habe entschieden, ich stelle jetzt mal kurz mein Leben komplett auf den Kopf. Das Ganze wurde dann vervollständigt dadurch, dass ich eben alleinerziehend war plötzlich. Dass klar war, ich muss das Haus verkaufen, weil das kann ich mit meinem eigenen Gehalt nicht alleine finanzieren. Und dann wurde mir gekündigt. Und das war 2008, 2009, also genau die Zeit der Wirtschaftskrise. Und da suchte mal gerade so gar keiner eine Personalerin ohne abgeschlossenes Studium. Zwar mit viel Berufserfahrung und auch vielfältiger Berufserfahrung, aber das war wirklich schwierig.
Wie war die Erfahrung so für dich? Also was kam da so hoch an
alles
Themen? Alles.
Mal ganz kurz alles.
Also nimm uns mal ein bisschen mit in deinen Kopf. Ja, so. Ja.
Es war natürlich die totale Existenzangst. Mhm. Obwohl ich ja meine Eltern im Hintergrund habe. Also ich wusste, mein Vater hat mal den Spruch geprägt, ein Teller Suppe und ein Bett ist für jedes unserer Kinder und Enkelkinder immer da. Mhm. Also diese Sicherheit hatte ich. Also selbst wenn irgendwie alles zusammenbricht, ich weiß, da ist ein Rückhalt, was auch sehr, sehr wichtig ist für mich nach wie vor, auch heute. Und aber es war natürlich die pure Existenzangst, dieses überhaupt nicht wissen, wie soll es weitergehen, was kann ich tun, um irgendwie den Lebensunterhalt für mich und meine Tochter zu verdienen, bekomme ich jetzt dieses Haus los, und diese ganzen Themen haben mich echt runtergezogen. Und ich sage auch heute, da waren Zeiten dabei, ich wäre morgens nicht aufgestanden, wenn nicht meine Tochter in die Schule gemusst hätte. Also das war, da wäre ich einfach liegen geblieben. Also heute weiß ich, das war so eine klassische Depression. Mhm. Man könnte auch sagen, ich hatte einen Burnout. Mhm. Da habe ich mir auch professionell helfen lassen. Das finde ich total wichtig, da auch drüber zu sprechen, dass man eben in Situationen, die man selber wirklich nicht mehr handeln kann, guckt, wo hole ich mir Hilfe. Wenn ich mir ein Bein breche, weiß ich auch, das kann ich nicht selber schienen. Und dann gehe ich zu einem Arzt, der das schienen kann. Mhm. Und das war eine wirklich harte Zeit. Gleichzeitig habe ich aber immer geguckt, was kann ich machen, und habe da auch nochmal mein Leben so auf den Prüfstand gestellt, wo will ich denn überhaupt hin? Und bin dann mit einem befreundeten Coach und Trainer einige Monate unterwegs gewesen. Also ich habe sowohl da im Büro ausgeholfen, habe Backoffice gemacht, bin aber mit ihm auch bei Trainings und Schulungen gewesen, weil das schon ein Thema ist, was mich auch immer angetriggert hat, Wissen zu vermitteln, Menschen zu bewegen, sich irgendwie zu verändern und Ähnliches. Und habe aber auch da festgestellt, ja, geiler Job, aber ich bin kein Typ, der 4 Tage die Woche in irgendwelchen fremden Hotels ist. Mal abgesehen davon, meine Tochter war 10 und die hätte ich nicht alleine lassen wollen. Also das war einfach dieser Zeitpunkt. Und dann habe ich mich entschieden, einen Job zu machen, den ich niemals hätte machen wollen. Ich bin zu einem Personaldienstleister gegangen, also zu den ganz Bösen. Die Personaler unter uns wissen, was ich meine. Ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass das moderner Sklavenhandel ist und insbesondere auch aufgrund der Zeit, die ich da gearbeitet habe. Aber es war der Job, der mir angeboten wurde. Es war zwar eine Vollzeitstelle, aber hier in Aachen in der Stadt. Meine Tochter durfte nach der Schule da vorbeikommen. Ich war flexibel, was Arbeitszeiten anging. Das heißt, das Rahmenpaket passte zu meiner Lebenssituation, um mich auf anderen Ebenen erstmal wieder neu zu sortieren und dann später wieder durchstarten zu können.
Also das heißt, du hast für dich in dem Moment ganz bewusst so ein paar Dinge in Kauf genommen.
Ja.
Um so die Sicherheit zu haben, dass Geld reinkommt, dass ihr ein Dach über dem Kopf haben könnt, dass ihr was zu essen kaufen könnt, einfach mal ganz platt gesprochen. Und dafür so ein bisschen deine Selbstverwirklichung, die ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen dann auch am Aufkeimen war durch dieses Training, Coaching, irgendwie mal reinschauen, dass du das erstmal auf Eis gelegt hast und dir dann überlegt hast, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen, um das ganze andere zu sortieren.
Ja, also ich meine, ich musste mich da auch immer mal wieder dran erinnern, weil der Job war wirklich nicht schön. Mhm. Und wenn ich so ganz schlimme Tage hatte, dann habe ich mich immer dran erinnert zu sagen, okay, aber jetzt guck dir die Rahmenbedingungen nochmal an. Wo wäre das, dass deine Tochter einfach vorbeikommen kann und im Büro die Hausaufgaben machen kann? Wo wäre das, wo du im Büro auch einfach mal eine Stunde sitzt und tatsächlich nichts zu tun hast und vor dich hinstarren kannst? Und wo hast du dieses sichere Gehalt einfach, um eben diesen Lebensunterhalt zu sichern? Und dann hat mir das geholfen, eben auch so Durststrecken zu überstehen oder wenn eben was anderes war, was mich da genervt hat einfach. Mhm.
Also das heißt, du hast dich ganz bewusst hingesetzt und auch geguckt, was sind die Vorteile des Jobs und ich halte es jetzt irgendwie durch.
Ja.
So, das war dein Vorsatz. Was ich auch ganz spannend fand, worauf ich gerne nochmal zurückkommen möchte, ist, dass du gesagt hast, es war so eine Zeit, wo du am liebsten morgens nicht aufgestanden wärst. Und ich glaube, ich weiß, es geht vielen so, gerade in der heutigen Zeit, schnelllebig. Man mag sagen, es liegt an unterschiedlichen Sachen, an der schnelllebigen Zeit, an Digitalisierung, was auch immer. Aber ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie sagen, boah, ich habe keinen Antrieb mehr. Was würdest du denn sagen, was war für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, ich brauche jetzt externe Hilfe?
Also ich kann das gar nicht an so einem gewissen Punkt festmachen. Also mein Partner und auch meine Schwester haben schon sehr viel früher darauf hingewiesen und gesagt, Mensch, überleg doch mal, ob nicht auch das was für dich wäre. Willst du nicht meine Therapie machen? Und irgendwas hat sich in mir immer dagegen gewehrt. Keine Ahnung, ob das alte Glaubenssätze waren von ich bin doch nicht bescheuert oder ich brauche das nicht. Ich weiß es nicht. Aber das war so ein schleichender Prozess, dass ich eben gemerkt habe, ich verwende unheimlich viel Energie darauf, einfach durch diesen Alltag zu kommen. Und das kann es irgendwie nicht sein. Und da muss mir ja mal jemand irgendwie bei helfen. Mhm. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich probiere das mal, ich informiere mich mal, wie das geht. Und dann ging es bei mir eigentlich auch relativ schnell, weil mein Hausarzt auch gleichzeitig Psychotherapeut war. Und als ich nur mit ihm darüber reden wollte, ob das denn eine gute Idee wäre, sofort gesagt hat, das finde ich total klasse, dass Sie das machen wollen, Frau Bartel. Ich schreibe Ihnen ein Gutachten, damit das gut funktioniert. Jetzt müssen Sie sich nur noch einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen. Mhm. Und dann war ich selber so ein bisschen so, okay, jetzt muss ich das ja wirklich machen.
Jetzt wird's ernst.
Jetzt wird's ernst. Mhm. Und aus heutiger Sicht sage ich, jeder sollte mal eine Gesprächstherapie machen, mhm. weil man einfach ein paar Dinge neu sortiert bekommt, neue Einblicke bekommt. Etwas, was auch Freunde und enges Umfeld, so gut sie einen kennen oder vielleicht auch, weil sie einen so gut kennen, einfach nicht auf eine Art und Weise machen können, wie das jemand Professionelles tun kann. Mhm. Und ich nutze meine Therapeutin tatsächlich auch heute noch unregelmäßig. Wir nennen das immer, ich gehe dann mal vorbei zum Auffädeln. Aha. Wenn ich merke, so im beruflichen Umfeld ist jetzt ganz viel oder auch privat, dass ich denke so, ich brauche mal einen Blick von außen. Dann gehe ich da hin und spreche eine Stunde mit ihr. Die stellt mir sehr schlaue Fragen, haut mir auch manchmal Thesen um die Ohren, die ich gar nicht hören will, wo ich dann aber feststelle, sie hat vielleicht leider doch recht. Und das hilft mir sehr.
Mhm. Aber jetzt hast du eben zum Beispiel auch gesagt, dass du erst gedacht hast, das brauche ich nicht, ich bin nicht bescheuert. Da kommen ja ganz, ganz viele Glaubenssätze hoch, die, denke ich mal, viele ja auch haben und vielleicht auch aus dem Umfeld schon mal gehört haben. Was würdest du denn sagen, war für dich so der Knackpunkt, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt trotzdem? Mhm. Also hast du irgendwie noch eine Erinnerung daran, was es für dich verändert hat?
Dass ich in die Therapie gegangen bin?
Ja.
Ja, ich glaube, es war der Punkt, dass ich gemerkt habe, mit meinen Mechanismen, mit dem, wo ich mich sonst immer aus solchen Situationen rausholen konnte, funktioniert nicht. Und es funktioniert nicht, obwohl ich da schon wieder in einer neuen, sehr glücklichen Partnerschaft war und auch ein Kind habe, die diese ganze Trennungsgeschichte super mitgegangen ist. Also es war eigentlich von außen betrachtet, ja, bis auf die Tatsache, dass ich keinen Job mehr hatte.
Aber sonst war alles
super. Sonst war alles super. Aber ich habe eben gemerkt, also ich habe auch zu dem Zeitpunkt ja schon mehrere Jahre Yoga geübt, was mir sehr gut getan hat. Ich habe auch immer getanzt als Hobby weiterhin. Und diese Dinge und auch diese positiven Erlebnisse in der Partnerschaft, in diesem neu sortierten familiären Umfeld, haben nicht dazu beigetragen, dass ich mich selber da rausziehen konnte. Und das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, gestehst dir ein, hier könnte professionelle Hilfe wirklich gut sein.
Jetzt ist vielleicht der ein oder andere, der zuhört, der auch einen Hausarzt hat, der aber nicht unbedingt so ein Faible hat, sondern der das vielleicht abtut. So aus deiner heutigen Sicht, mit der heutigen Erfahrung, was würdest du demjenigen raten oder derjenigen, die jetzt gerade sitzt und zuhört und sich denkt, ja, toll, der Arzt war ja super, aber mein Arzt ist da gar nicht offen für.
Also wenn du dich mit solchen Themen befasst und dein Arzt ist nicht offen dafür, finde ich, ist es eine Überlegung wert, zu überlegen, ob das der Arzt ist, der zu dir passt oder ob du dir nicht vielleicht jemanden suchst, der dir besser entspricht. Und sowas kann sich im Laufe des Lebens ja auch ändern. Mhm. Also das ist ja so ein Thema von Dinge, die 10 Jahre gut für dich waren, können ja dann auch irgendwann einfach vorbei sein und nicht mehr gut sein. Mhm. Also da auf jeden Fall eine zweite Meinung einholen und wenn du das Gefühl hast, das ist das Richtige für dich, dann wirst du ja auch wissen, warum. Also ich bin auch zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt so, ich würde da gerne mal mit Ihnen drüber reden, weil da sind so ein paar Themen und natürlich hat er dann gefragt, was sind denn für Themen? Und dann habe ich angefangen zu erzählen. Und wenn du dann merkst, dein Arzt blockt da ab oder will das irgendwie abtun, hol dir eine zweite Meinung ein.
Ganz einfach, ne?
Ja. Eigentlich schon.
Eigentlich ist es ganz einfach.
Ja.
Also für dich war das tatsächlich ja auch dann so ein Durchbruch, ne?
Ja.
Also, dass es für dich ganz, ganz viel verändert hat.
Ja, absolut.
Was würdest du sagen, was war so der größte Punkt, der sich verändert hat?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, der größte Punkt war, dass ich mit manchen Dingen sanfter sein kann, mit mir selbst und auch mit anderen. Dass ich auch das Gefühl habe, ich habe während dieser Zeit in der Therapie lösungsorientiert gearbeitet. Das ist ein anderer Ansatz, als wenn man jetzt wirklich tiefenpsychologisch in da nochmal reingeht, sondern immer hinzugucken, okay, wo kann dieses Muster herkommen? Gibt es da Situationen? Und was kannst du tun, um dieses Muster jetzt im Alltag irgendwie anders zu leben, ohne groß einzutauchen? Welche Traumata sind da noch zu bearbeiten? Wobei wir bei mir tatsächlich, ich klopfe auf Holz gedanklich, auch keine gefunden haben. Aber tatsächlich immer hinzugucken, okay, in welchem Muster befinde ich mich jetzt gerade und wie kann ich damit umgehen? Und das ist was, was ich wirklich ganz gut gelernt habe. Ja, es gibt noch immer tausend Situationen, wo ich hinterher denke, ach, ja, jetzt weiß ich, was da alles schief gelaufen ist. Aber es gibt tatsächlich auch Situationen, da merke ich so, okay, das passiert jetzt gerade hier. Und das kann bis dahin gehen, dass ich in der Besprechung sage, Entschuldigung, ich muss mal kurz zur Toilette, um mich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, du bist eine Frau Mitte 40, du bist selbstbewusst, du machst einen super Job hier, fall nicht in dein altes Muster, atme tief durch und jetzt gehst du da wieder rein und machst dein Ding.
Mhm. Also tatsächlich auch aus diesem Mädchen-Thema irgendwie rausbrechen, ja. Zum Beispiel, dieses, ja, Angepasste, was ja, genau, viele Frauen tatsächlich, ja, auch haben. Ne?
Genau.
Mhm. Das heißt, und einfach aufstehen in der Besprechung funktioniert,
ja,
auch.
Ja. Gucken alle, aber auf Klo gehen darf jeder immer jederzeit, da guckt keiner blöd. Ja. Von daher ist das völlig in Ordnung. Ein anderes Thema ist bei mir zum Beispiel auch so ein Wutthema. Ich bin jemand... Ich bin sehr temperamentvoll und ich kann auch gut rumschreien mal, aber es gibt auch Themen, da gärt eine Wut relativ lange in mir und dann platzt die an irgendeiner Situation, an irgendeinem Menschen raus, der gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Und das ist natürlich total ungerecht. Und da habe ich zum Beispiel so Sachen gefunden, wie mit meinem Partner oder meiner Tochter zu vereinbaren, dass der oder diejenige dann sagt, jetzt passiert es gerade wieder. Mhm. Und ich dann weiß in dem Moment, okay, atmen, nochmal drüber nachdenken und dann eben so in diese Verhaltensweisen zu gehen. Also für sich selber tatsächlich so kleine Hilfen und Muster zu finden, wie ich aus alten Mustern rauskommen kann.
Mhm. Ja, ja, das heißt aber auch, das Umfeld mit reinzunehmen und auch zu sagen, absolut, so und so ticke ich.
Ja,
und
absolut.
Ihr könnt mir da auch so ein bisschen helfen. Also das heißt, ja, da hast du ja dann schon angefangen, auch Hilfe von außen auch anzunehmen. Ja. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, nee, ich mach das alleine.
Das ist auch einer der schwersten Parts nach wie vor. Vor allen Dingen aktiv danach zu fragen.
Ja. Ja. Aber es scheint ja zu funktionieren, ja, tatsächlich. Ne?
Ja. Und vor allen Dingen funktioniert es, wenn ich das dann schaffe und mich überwunden habe, das tut erstens überhaupt nicht weh. Und zweitens hat es meistens einen großen Benefit.
Ja, das heißt einfach mal ausprobieren. Meistens passiert einfach nichts Schlimmes.
Ja. Ne? Und selbst wenn was Schlimmes passiert, dann weiß ich eben, ich probiere es nicht nochmal aus.
Mhm. Dann springen wir jetzt mal wieder in die Zeit, wo du den Job gemacht hast, der dich überhaupt nicht erfüllt hat.
Mhm.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist eigentlich freiheitsliebend. Mhm. Und eigentlich möchtest du dich selber verwirklichen und Dinge tun, die dir Spaß machen und Menschen entwickeln. Und jetzt sitzt du in diesem Job, weißt zwar, der ist ganz gut für Lohn und Brot, aber ansonsten nicht so richtig.
Mhm.
Was würdest du sagen, welche Gedanken hattest du in der Zeit? Hast du dir überlegt, ich mache das jetzt 2-3 Jahre und dann gucke ich nochmal? Oder hast du während der ganzen Zeit irgendwie schon dich umgeschaut, welche Alternativen gibt es? Oder wie bist du da durch die Zeit gegangen?
Also ich habe mich die ganze Zeit umgeschaut, natürlich, weil ich war unzufrieden.
Mhm.
Und hatte ja auch den Luxus tatsächlich, weil ich bei einem Personaldienstleister war, mit ganz vielen Personalabteilungen von unterschiedlichen Unternehmen zu tun zu haben. Zum Beispiel mit dir, Susanne.
Ach so. Ah.
Aber eben auch bei anderen Unternehmen. Und das war insofern auch ein ganz positiver Effekt, weil ich da sehr deutlich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt diesen Lohn- und Brotjob aufgebe, wo würde ich dann hingehen wollen? Ist das ein sehr traditionell konzernähnliches geführtes Unternehmen mit sehr klaren Strukturen? Nein, ist nicht das Richtige für mich. Oder ist es eher das totale Chaos, wo ich aber auch irgendwie kreativ wirken kann? Und über diese, ja, letztlich gut 1,5 Jahre, die ich da war, habe ich eben sehr schön gemerkt, was möchte ich nicht. Und das war eben auch ein enormer Benefit. Und ja, klar habe ich mich die ganze Zeit umgeguckt.
Und wann hast du für dich dann die Entscheidung getroffen, dass du jetzt tatsächlich auch wirklich was Neues dann machen möchtest? Also du sagst, das jetzt ist mir das völlig egal.
Da hat mich aus so einem Unternehmen jemand angesprochen und hat gesagt, du hör mal, unsere Personalleiterin geht jetzt gerade, willst du das nicht machen oder willst du dich nicht bewerben? Und dann habe ich gesagt, wieso willst du das denn nicht machen, Susanne?
Ach so.
Das haben wir dann besprochen. Und da war für mich auch das Gefühl da, ja, okay, das weiß ich. Ich meine, ich kannte Susanne ja und wusste, wir können gut zusammenarbeiten. Aber da wusste ich auch, okay, es geht wirklich darum, zu gucken, wie der Job ist. Und dann habe ich mich beworben und habe mir erstmal in die Hose gemacht, weil ich war ja vorher noch nie in einer Führungsposition. Und sollte da Mitarbeiter bekommen, sollte bestimmte Dinge in Bewegung bringen in dem Unternehmen. Und als die Bewerbung raus war, habe ich gedacht, ach du Scheiße, wenn das jetzt wirklich was wird, was mache ich denn dann? Habe da auch mit meinem Partner sehr viel drüber diskutiert, der eben dann auch immer sagte, ja Mensch, guck doch mal, mach dir Gedanken, ob du das machen willst, mach dir Gedanken. Auch über so Sachen wie, das war 2012, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 13, wurde 14. Wie kriegst du das hin, wenn du da einen Vollzeitjob in Führungspositionen machst? Du musst sicherlich auch Überstunden machen. Wie können wir sowas regeln, dass das funktioniert? Also er ist jemand, der mir da auch sehr, sehr viel hilft. Und ja, dann mit diversen Bewerbungsrunden ist es das dann tatsächlich geworden. Und da bin ich immer noch.
Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast vorher nie eine Führungsposition gehabt und hast dir in die Hosen gemacht, weil du gedacht hast, kann ich das? Glaubst du, dass das ein spezielles Frauenthema ist, sich so Gedanken darüber zu machen? Würde sich ein Mann ähnliche Gedanken machen? Oder glaubst du, das ist eher ein persönliches Thema von dir?
Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, dass es ganz viele Männer gibt, die sich diese Gedanken nicht machen, die einfach... egal, ob das jetzt um Führungspositionen geht oder um andere Sachen geht, einfach sagst du, ja, ich mach das mal. Aber es gibt auch einige Männer, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen und reflektieren. Ich glaube aber, dass es prinzipiell eher ein Frauenthema ist, zu sagen, da muss ich mal überlegen, ob ich das hinbekomme mit der Führung, weil wir tendenziell alles immer super gut machen wollen. Wir glauben ja nicht, also viele Männer glauben von sich ja mal per se aus, sie sind super. Da beneide ich die unendlich drum.
Ich auch. Einmal, einen Tag
ein Mann-Gefühl zu haben. So. Und das meine ich auch überhaupt nicht böse, sondern das ist eine Fähigkeit, die finde ich großartig. Die haben viele Frauen nicht. Und ich persönlich sowieso. Also ich bin schon so jemand, ich habe eine große Klappe. Da ist auch viel dahinter tatsächlich. Aber manchmal bin ich mir nicht dessen bewusst. Mhm. Und dann denke ich so, okay, dann musst du das aber jetzt auch mal machen. Mhm. Also von daher glaube ich, ist es eine Mischung aus beidem.
Was würdest du denn sagen, was hat für dich so den größten Schubs quasi gegeben, das dann auch wirklich zu machen? Einfach, dass es dir angeboten wurde oder hast du ja durch dein Umfeld auch erfahren, dass die gesagt haben, Mensch, klar, bist du die Richtige dafür, natürlich machst du das, oder kam aus dir innen heraus, dass du gesagt hast, nee, ich probiere das jetzt, oder was würdest du sagen, was war so der...
Auch das war wieder eine Mischung, also tatsächlich, mein Partner zum Beispiel, der hat immer gesagt, wenn ich jetzt mit dir darüber diskutiere, ich glaube, du machst den Job super. Mhm. Ich möchte nur, dass du alle Seiten bedenkst. Und das hat mir sehr geholfen. Meine Tochter hat mir auch da wieder sehr geholfen, die gesagt hat, ja klar, Mama, das kriegen wir irgendwie hin, das kriegen wir geregelt. Auch wenn du mal länger arbeiten musst oder so, dann müssen wir uns halt was überlegen. Die war schon sehr früh immer sehr selbstständig. Das waren so diese Impulse auch von außen, die da kamen. Auch meine Familie hat mich eigentlich unterstützt und hat gesagt, doch, wir glauben, dass du das kannst und mach das. Und tatsächlich war es, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich mag ja so eher chaotische, etwas unstrukturiertere Unternehmen, dass ab den Momenten, wo ich da in den Bewerbungsgesprächen war, ich das Gefühl hatte, das könnte das Richtige für mich sein. Inklusive, dass ich beim zweiten Bewerbungsgespräch, weil das während einer Vorstandssitzung eingeplant war, 2 Stunden gewartet habe und mir während dieser 2 Stunden sehr viele Gedanken gemacht habe darüber, ob ich denn in einem Unternehmen arbeiten möchte, wo ich unter Umständen auch mal 2 Stunden dumm rumsitze und auf den Vorstand warten muss, weil jetzt gerade mein Thema irgendwie zurückgestellt wird. Also das sind Aspekte und ja, wie gesagt, ich bin immer noch dabei. Also jetzt seit über 6 Jahren.
Also die Entscheidung fiel auf Ja.
Ja.
Und würdest sagen, dass so ein großes Stück auch so Bauchgefühl dann war?
Ja.
Also auf die Intuition hören, auf den Bauch hören, nicht so sehr zerdenken tatsächlich?
Oder? Ja, ich bin super im Zerdenken.
Mhm.
Ich bin vor allen Dingen auch total super, in mir Schranken aufzuerlegen, bevor ich überhaupt angefangen habe zu denken. Also lasse gerne Fantasien gar nicht erst so weit gedeihen, dass das vielleicht konkret werden könnte, weil geht ja sowieso alles nicht.
Okay, das ist die Schranke, die dann runtergeht.
Ja, brauche ich gar nicht drüber nachdenken.
Ja.
Also von daher ja, aber letztlich, wenn ich zurückblicke, bei allen wichtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe, sei es berufliche Sachen, sei es die Entscheidung, dass ich mich trennen möchte von meinem Mann, sei es so Dinge wie, ich baue mir vielleicht noch mal was Neues auf, was ich nebenbei mache. Es war immer der Bauch, der entschieden hat. Mhm. Und rückblickend hätte ich den noch viel öfter entscheiden lassen können.
Mhm. Also das heißt, du hast auch gemerkt tatsächlich, dass dein Bauch dich auch dahin bringt, wo du gerne sein möchtest?
Oder? Ja. Mhm. Ja, definitiv.
Und du hast jetzt gerade auch gesagt, mit dem nebenbei was aufbauen. Das hast du ja jetzt tatsächlich auch gemacht.
Ja.
Was machst du da gerade?
Ja, ich bin Yogalehrerin und lustigerweise wusste das meine Tochter schon vor mir. Also die hat schon mal so einen ganz guten Blick drauf und ich übe schon sehr lange Yoga mit sehr, sehr viel Freude. Also dieses Jahr sind es 13 Jahre. Und das bringt mir unglaublich viel und habe das immer mit viel Enthusiasmus gemacht. Ich habe auch schon mal meine Lehrerin dann stundenweise vertreten, wenn sie krank war oder so. Aber ich hatte niemals im Kopf, ich möchte Yoga-Lehrerin werden. Und vor 2 Jahren war ich bei einer Yoga-Konferenz tatsächlich und habe da einen bestimmten Stil von Yoga geübt. Mag sich für den einen oder anderen komisch anhören, aber zu lauter moderner Musik mit einer bestimmten Choreografie. Und das war für mich, als hätte mich jemand erweckt. Das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Mhm. Und gleichzeitig war bei dieser Konferenz noch ein anderer Workshop, der mich auch sehr berührt hat, der eigentlich was ganz anderes sein sollte, aber die Trainerin hat dann umgestellt auf eine sehr intensive Meditation und Partnerarbeit. Und ich bin an dem Abend nach Hause geschwebt, tatsächlich.
Wie man sich das halt von so einem Yoga-Workshop
vorstellt. Wie man sich das so vorstellt. Ich hatte auch nur den ganzen Tag vegane Sachen gegessen und habe mich dann mit meiner Familie beim Griechen zu Gyros und Fritten getroffen. Das möchte ich dann auch hinzufügen. Und dann habe ich versucht, den beiden zu transportieren, was mir an dem Tag passiert ist. Die haben mich so ein bisschen angeguckt wie, jo, da leuchtet die Aura wieder sehr, da müssen wir sie jetzt wieder einfach mal lassen. Bis hin zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwie dieser Inside-Flow, dieses Yoga mit Musik, ich weiß noch nicht genau, ich habe keine Ahnung, aber das muss irgendwie nach Aachen kommen, das muss man irgendwie hinkriegen. Und meine Tochter guckt mich an und sagt, Mama, du musst einfach Teilzeit arbeiten und die andere Hälfte Yoga-Lehrerin werden.
Wow.
Und ich so, nein.
Nein, geht ja nicht.
Geht ja nicht.
Schranke runter.
Schranke runter, ne? Nein. Ja. Geht nicht. Und tatsächlich habe ich dann eben diesen Yoga-Lehrer kontaktiert. Ich kannte den auch schon von anderen Workshops. Und der hat ein Studio in Frankfurt. Und ich habe gesagt, hör mal, wie können wir das denn hinkriegen? Wie können wir das nach Aachen bekommen? Und die Antwort war, ja, dieses Jahr im Dezember findet das erste Mal eine Ausbildung zu diesem Thema statt. Dann darfst du das unterrichten. Und ich so, nee.
Will ich
und
nicht ich unterrichten.
Bin du doch gar keine Yoga-Lehrerin. Und ich habe doch gar keine 200 Stunden zertifiziert. Keine Ahnung. Ja, wie lange machst denn du Yoga? Ja, jetzt seit 10, 11 Jahren. Ja, natürlich kommst du zu dieser Ausbildung. Und klar kannst du das dann unterrichten. Ja, okay. Und dann bin ich in diese Ausbildung reingegangen. Und tatsächlich immer noch mit dem Gedanken, möchte ich das unterrichten tatsächlich? Ich werde es jetzt rausfinden in dieser Woche der Ausbildung. Hatte vorher sehr wohl schon mal Kontakte geknüpft zu dem Studio, wo er auch Workshops macht, wenn er hier in Aachen ist. Da hat gesagt, du hör mal, ich mache die Ausbildung. Brauchst du vielleicht jemanden? Und hatte dann mit ihr schon vereinbart, ja, dann unterhalten wir uns Anfang des nächsten Jahres nochmal. Naja, und es war so, der Bauch sagte, du musst dahin. Der Bauch sagte, mach das. Der Bauch sagte die ganze Woche über, du bist schweißgebadet, kannst dich vor Muskelkater nicht mehr bewegen. Aber yes, genau das ist es. Und auch vor der Prüfung, die wir dann am Ende hatten, weil du musst dann natürlich eine Gruppe anleiten und musst dann diese Prüfung bestehen. Wir haben sie alle bestanden, aber trotzdem musst du das ja mal üben. Da war ich natürlich mega aufgeregt vorher, aber in dem Moment des Tuns war ich so vollkommen bei mir selber, dass ich gedacht habe, ja, ja, das ist es.
Also in dem Moment war es klar.
In dem Moment war es klar, mhm. Ja. Und ich unterrichte auch nicht nur diesen Inside-Flow, sondern auch in Anführungszeichen normales Yoga, wobei ich nicht weiß, wer das definiert, was das ist.
Was so normal ist.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Und mache das mit einem regelmäßigen Kurs und eben ab und an Workshops, die ich da gebe. Und finde, das ist eine sehr schöne Kombination mit meinem anderen Job eben auch, weil ich im Büro auch teilweise anders unterwegs bin und ich glaube, ich zu meinen Schülern und Schülerinnen auch einen sehr guten Draht habe, weil ich weiß, wie das ist, wenn du den ganzen Tag im Bürostuhl sitzt und nicht wie in Anführungszeichen nur, also reine Yoga-Lehrer, die sowieso den ganzen Tag auf der Matte sind oder im Studio sind oder keine Ahnung, eben das vielleicht nicht mehr so nachvollziehen können, wie sich das anfühlt, wenn du den ganzen Tag am Rechner gesessen hast und dann auf deine Matte gehst und was machen möchtest.
Jetzt stelle ich mir aber tatsächlich den Sprung schon ganz krass vor, dann zu sagen, liebe Leute, ich möchte jetzt meinen Vollzeitjob hier reduzieren, weil ich möchte nebenbei Yoga unterrichten. Also jetzt mal so rein hypothetisch. Also ist ja so ein kleiner Schritt von, ich mache jetzt mal die Ausbildung, ich gucke mal, was auf mich zukommt ja. Und hey, das müsste man irgendwie mal in Aachen machen, hin zu, ja, ich mache mich jetzt selbstständig, ich reduziere die Stunden.
Ja.
Wo unterrichte ich denn dann? Also das sind ja vielleicht auch so Fragen,
ja,
die du dir konkret dann gestellt hast? Oder genau. Wie lief das dann ab?
Ja, also ich bin ein großer Freund von Steinchen ins Wasser schmeißen und gucken, was passiert.
Mhm.
Also mal Dinge ins Rollen zu bringen und dann eben zu gucken, wie kann ich damit umgehen. Das muss ich immer wieder üben, weil ich möchte gerne meinen Plan für das Jahr stehen haben und es schon vorher wissen. Aber ich mache eben auch in den letzten Jahren die Erfahrung, es läuft wirklich sehr gut zu sagen, okay, ich fange mal mit einer Sache an. Und so war das auch. Also ich habe in 2017 tatsächlich nebenbei Yoga unterrichtet und meinen Vollzeitjob gemacht und meine Tochter durchs Abitur gebracht.
Wow, okay.
Wobei, da musste ich nicht so viel tun zu letzterem. Aber ne, das sind so diese ganzen Komponenten. Und habe dann eben gemerkt, das ist zu viel. Da bleibe ich dann wieder auf der Strecke und habe mich dann eben entschieden zu sagen, okay, ich möchte dann ab 2018 etwas weniger arbeiten, um halt zum Beispiel auch Stunden zu sammeln, um in eine weitere Ausbildung zu gehen oder eben ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. Und klar habe ich das auch erstmal gerechnet für mich und ich bin auch jetzt auf nur 90% runtergegangen erstmal. Und natürlich hat der Vorstand nicht applaudiert, als ich denen das gesagt habe. Also der eine Satz, der mir im Kopf geblieben ist, war, ich dachte, wenn deine Tochter aus der Schule ist, kommst du mehr arbeiten. Und ich habe dann gesagt, ich nehme das jetzt mal als Kompliment, dass du mich gerne mehr hier hättest, aber mehr als 40 Stunden wollte ich sowieso nicht machen. Und es war dann letztlich kein Thema, es zu reduzieren.
Und wie hast du das dann konkret gestartet? Also sich jetzt zu überlegen,
die Studios zu finden.
Genau, dass man sich überlegt, ich möchte sowas machen, haben bestimmt viele, die ja. Idee haben, selber irgendwas zu starten. Ja. Ich kenne auch tatsächlich einige, die unterwegs sind und sagen, boah, ich habe total coole Ideen, ich möchte was machen, aber
ja.
denen irgendwie so dieses ja, ins Tun kommen irgendwie fehlt. Ja. Wie hast du das konkret gemacht?
Ja. Also ich bin tatsächlich dann hoppla hopp relativ schnell ins Tun gekommen, weil ich hatte dann gesagt, okay, wir unterhalten uns Anfang nächsten Jahres nochmal, um dann da mit einzusteigen. Und noch vor Weihnachten schrieb sie dann, oh, bei mir ist tatsächlich jetzt eine Yogalehrerin weg, du kannst sonntags morgens den Kurs haben.
Das heißt, du hattest mit einer Yogalehrerin?
Mit einer Yogalehrerin, mit dem Studio, wo ich eben auch schon mal war, zu einem Unterricht hatte ich dann halt gesprochen und dann habe ich gedacht so, okay.
Das ist die Chance.
Das ist die Chance und das mache ich jetzt einfach mal und hatte mit ihr auch vereinbart, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Lass uns das jetzt mal auf 3-4 Monate probieren und dann gucken wir weiter. Und das ist der Tipp, den ich auch geben würde. Wenn du eine Idee hast und was hast, dass du das so konkret hast, dass du was machen kannst, mach es einfach mal. Test es. Was bei mir dabei rausgekommen ist, ist tatsächlich, dass dieser regelmäßige Sonntagskurs überhaupt nicht lief und wir keine Ahnung haben, woran es liegt. Ich bin nach wie vor total überzeugt von diesem Inside Flow, wenn ich Workshops dazu gebe, die sind brechend voll, aber als regelmäßiger Kurs, ob es jetzt an der Uhrzeit lag, ob es an den Menschen lag, die in dem Studio waren, ob es an mir lag, wo keine Verbindung war, keine Ahnung. Und habe das eben wieder aufgehört. Habe es dann in einem anderen Studio nochmal versucht, zu einem anderen Wochentag. Das hat aber auch nicht funktioniert. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich erstmal eine Unterrichtspause und gebe nur einzelne Workshops. Und jetzt bin ich eingestiegen wieder in einem Yoga-Studio, mit der ich sowieso auch schon seit 1,5 Jahren in Kontakt bin, wo ich auch Vertretungen gemacht hatte, was rundum super passt, wir uns auch gut verstehen, dann eben einen regelmäßigen Kurs einzugehen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du jetzt, ich sag mal, selbstständig bist und nicht unbedingt direkt an deine Endkunden gehst, sondern mit irgendjemandem zusammenarbeitest, guck dir das an. probier es da mal aus. Auch wenn du im ersten Moment denkst, weiß ich nicht so genau, probier es einfach mal aus und guck für dich, was passt für dich. Mhm. Und zieh auch den Schlussstrich, wenn es nicht passt, zu sagen, okay, nee, hier möchte ich jetzt nicht weiter so arbeiten, ich muss eben was anderes ausprobieren.
Was war denn für dich der Punkt, warum du trotzdem dran geblieben bist? Also du hättest ja jetzt auch nach dem ersten Dienstagskurs oder nach dem Sonntagskurs dann auch sagen können, Mist, hat nicht funktioniert. Mhm. Ich mache meinen Vollzeitjob weiter und praktiziere zwar Yoga, aber scheiße, das war es nicht.
Ja, den Gedanken hatte ich auch. Mhm. Aber ich war zu weit. Mhm. Also heißt, dieses... das weiterzugeben, was das Yoga mit mir gemacht hat, was das für Effekte bei mir ausgelöst hat, dieses Lehrende, diese Resonanz, die ich auch von Schülern bekommen habe, die ist für mich nach wie vor so großartig, dass ich sage, nee, darauf will ich nicht verzichten. Mhm. Da muss ich gucken, ob ich einen anderen Weg finde, ob es vielleicht einen anderen Ort gibt, ob es andere Möglichkeiten gibt. Und da war eben auch dieses zu sagen dann, okay, dann mache ich jetzt mal eine Pause und mache vielleicht nur Workshops, war dann genau das Richtige.
Also das heißt, du würdest auch sagen, also das Warum ist so stark, dass das Wie sich irgendwie von alleine klärt?
Ja,
so?
Definitiv. Mhm. Definitiv. Und bei mir hat es sich auch insofern gewandelt, ich kreiere noch immer total gerne einen Inside Flow und ich unterrichte den auch super gerne und ich hätte auch genug Themen, das einmal die Woche zu machen, aber das funktioniert nicht. Mhm. Also mache ich das in Workshops und habe da eben so mein Baby und mache andere Sachen dazu oder variiere das, aber so, dass es immer noch mir entspricht und dass es das ist, was ich machen möchte. Und ja, das, warum ich das mache, ist auf jeden Fall das Ausschlaggebende.
Ja, man merkt das auch, wie sehr du dann strahlst. Ja, cool. Wie sie deine Augen dann anfangen zu blitzen, wenn du davon erzählst. Ja. Das ist schon toll. Aber du hast jetzt eben zum Beispiel auch gesagt, in der Phase, wo du Vollzeit gearbeitet hast und parallel unterrichtet hast, da hast du relativ schnell auch gemerkt, das ist zu viel.
Ja.
Wie hast du das denn gemerkt?
Naja, ich habe es gemerkt, dass ich weniger Zeit mit meiner Familie hatte. Also ne, da war es dann ja auch tatsächlich der Sonntag. Aber auch wenn es ein Wochentag gewesen wäre, es ist ja ein Abend, der komplett wegfällt, den ich eben nicht mit meiner Tochter hatte oder nicht mit meinem Partner hatte, den ich nicht Wäsche waschen konnte, den ich nicht einkaufen konnte oder Ähnliches. Mal ganz abgesehen davon, den ich auch nicht dafür nutzen konnte, einfach mal auf dem Bett rumzusitzen und ein Buch zu lesen, im Internet blöd rumzuklicken oder einfach nur in die Luft zu gucken. Mhm. Und das sind Momente, die sind einfach wichtig.
Ja. Und jetzt gibt es ja so diesen Trend im Moment, dass überall, ob du jetzt auf Facebook, Instagram oder auf irgendwelchen Veranstaltungen bist, alle sagen, ihr müsst alle raus aus dem 9-to-5 und ihr müsst euch jetzt alle selbstständig machen, ihr müsst alle euer eigenes Ding machen, nur das ist die Heilsversprechung. Mhm. Du machst es jetzt parallel. Was würdest du den Leuten sagen, die jetzt denken, man muss hopp oder top machen, entweder Angestellten-Dasein oder selbstständig? Wie siehst du das?
Ich sehe das so, dass das eine ganz persönliche Sache ist und dass das wirklich was ist, was sich die Menschen gut überlegen sollten, was ist das Richtige für mich. Ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel. Wenn du ein Buchhalter bist, der es wirklich toll findet, 8 Stunden lang Buchungen durchzuführen, alles nach einem möglichst gleichen Schema und froh ist, um 16 Uhr nach Hause gehen zu können oder um 17 Uhr nach Hause gehen zu können und einen Haken an den Tag zu machen und gut ist, warum sollte der was anderes machen? Also erschließt sich mir nicht. Nur weil das gerade hip ist oder weil wir glauben, das ist das Heilsversprechen. Genauso wie wenn du jemanden, der immer selbstständig gewesen ist oder der in sich selber so dieses Bedürfnis hat, selbstbestimmt darüber zu entscheiden, wie, wo, wann, was er oder sie arbeiten möchte, mit allen Konsequenzen, mit allen finanziellen Risiken, eher den in einen 9-to-5-Job zu stecken, ist genauso bescheuert und schwachsinnig. Also es gibt ja Unternehmen, wo du gewisse Teile so miteinander vereinbaren kannst. Also ich habe zum Beispiel auch sehr viele Freiheiten in meinem Job, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch nicht so lange geblieben, weil ich das einfach brauche auch. Und für mich ist diese Variante aus, ich habe da eine sichere Bank mit einem Job, der mir auch Spaß macht, weil auch da bringe ich Menschen in Bewegung. Mhm. Also da fangen auch die Augen wieder an zu blitzen, vermute ich. Und da habe ich eben auch meine Kollegen, mit denen ich mich austausche. Ich bin ein Mensch, der immer Menschen um sich braucht und das ist natürlich toll. Das hast du selbstständig nicht so unbedingt, nicht mit so starken Bindungen. Aber ich habe eben auch diesen Part, das selbst gestalten zu können. Für mich ist das super.
Also das heißt, du würdest sagen, man muss sich gar nicht entscheiden, sondern man kann das durchaus auch nebeneinander herführen, wenn das so für einen passt.
Klar, wenn es für einen passt. Und ja, auch da kommt es natürlich darauf an, was für einen Arbeitgeber hast du. Ne? Geht der das mit? Findet der das gut? Oder sagt der, nee, finde ich total kacke und ich werfe dir jetzt lauter Steine zwischen die Füße, damit du stolperst damit und doch wieder ganz für mich da bist. Also da musst du natürlich ein Stück weit gucken. Aber ich für mich kann das super parallel miteinander machen. Und ich glaube auch, das ist gut.
Jetzt schlagen wir mal den Bogen ganz zum Anfang. Da hast du dich vorgestellt und hast gesagt, dass dich das, was dich im Moment am meisten umtreibt, tatsächlich das Thema auch mit deiner Tochter ist, mit dem Loslassen. Was würdest du da sagen? Was ist da im Moment die größte Herausforderung tatsächlich?
Die größte Herausforderung, glaube ich, für mich tatsächlich ist dieses, ich kann es überhaupt nicht absehen, was da passiert. Also diese mega Unsicherheit zu dem, was kommt. Gleichzeitig aber auch verbunden mit so einem Gefühl von, boah, cool, du kriegst damit wieder eine riesen Freiheit, die du vorher nicht hattest, mit der ich aber auch noch nicht so genau weiß, wie ich damit umgehen soll,
ja.
Weil dadurch ja auch Sicherheit weggeht. Und das für mich im Moment wirklich sehr nicht greifbar ist und dadurch ganz schwierig ist und ich mich sehr darin übe, zu sagen, eigentlich ist doch das auch mal ein cooles Gefühl, zu sagen, ich kann gerade nichts machen, ich muss gerade nichts machen, ich warte einfach mal.
Also mal ein neues Lernfeld aufzumachen tatsächlich.
Ja, schon wieder.
Mal wieder. Also wenn sich ein Thema so durch dein Leben zieht, ist es quasi immer wieder in neue herausfordernde Situationen geworfen zu werden.
Ja, und oder mich selber reinzuwerfen.
Dich selber reinzuwerfen.
Wenn lang genug nichts von außen kommt, dann werfe ich mich selbst rein.
Selber Veränderungen anzustoßen und dann einfach was daraus zu machen. Und am Ende, was würdest du sagen, was hat sich so durch dein Leben bisher gezogen? Was war so die Kernkomponente, sage ich mal? Was hat das Ganze irgendwie, oder was verbindet die einzelnen Stationen so ein bisschen für dich?
Also tatsächlich verbindet für mich diese einzelnen Stationen dieses ständig in Bewegung bleiben. Und wenn es stagniert, dann bringe ich es wieder in Bewegung, weil irgendwie das funktioniert nicht gut. Das äußert sich bei mir auch körperlich. Ich muss mich immer viel bewegen. Plus wirklich ein Urvertrauen in mich selbst und auch in mein Umfeld, was ich nicht immer abrufe und nicht immer abgerufen habe und zwischendurch auch nicht mehr dran geglaubt habe, aber das ist da. Und das Wissen, das ist in mir, alles zu schaffen.
Wunderschön.
Ja, das ist auch schön.
Ein wunderschöner Bogen. Um das Gespräch abzurunden. Also ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, das weiß ich auch.
Das machen wir auch gleich noch.
Das machen wir auch gleich Genau. Aber wir haben fast die Stunde rum.
Wow.
Und und ich würde gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen. Und ich würde dich ganz gerne fragen, wenn du mal drei Dinge oder drei Sätze irgendwie raushauen solltest, die für dich so der Gamechanger im Leben waren. Welche wären das?
Also ein Satz, der mir spontan immer einfällt, ob das ein Gamechanger ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine Lebensweisheit, die mich trägt, ist ein Satz von John Lennon, der gesagt hat, Leben ist das, was dir passiert, während du andere Pläne machst. Es erinnert mich auch immer wieder daran, ich kann so viele Pläne machen, wie ich will.
Das kommt eher anders.
Das Leben passiert eh. Ein weiterer Gamechanger war sicherlich das Kennenlernen meines jetzigen Partners, der für mich eben bewirkt hat, dass ich nochmal ganz, ganz viele Sachen hinterfragt habe und auf den Kopf gestellt habe. Und die Geburt meiner Tochter. Absolut.
Super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Sehr gerne.
Das allererste Interview. Und Ich hoffe, dass der ein oder andere aus dem Gespräch was mitnehmen konnte. Da war so viel dabei, wo ich denke, da gibt es so viele Anknüpfungspunkte. Ja, und danke dir ganz, ganz herzlich.
Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und dir, dass du mir zugehört hast.
Alles klar, dann bis bald.
Bis bald, tschüss.